der Goethcast. Infos, Aktuelles und Wissenswertes von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Heute zu Gast Alexander Pröll, Staatssekretär im Bundeskanzleramt.
Ich glaube, ein moderner Arbeitgeber mit den klügsten und besten Köpfen, wo die Menschen sagen, ich würde gern und ich arbeite gerne im öffentlichen Dienst. Ich glaube, darum geht es am Ende des Tages, weil wenn man etwas gerne macht, dann macht man es auch gut.
Der Goethcast. Präsentiert von Anja-Therese Salomon.
Hallo und herzlich willkommen beim Goethcast. Heute geht es um Digitalisierung, künstliche Intelligenz und darum, wie eine moderne Verwaltung aufrechterhalten werden kann. Darüber sprechen wir in dieser Episode mit dem dafür zuständigen Staatssekretär Alexander Pröll. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Es geht vor allem um die Frage für viele Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. Wird meine Arbeit durch Digitalisierung künftig vereinfacht oder steigt einfach nur das Tempo, der Druck und die Anforderungen für mich? Und über das und vieles mehr sprechen wir heute mit dir als dem dafür zuständigen Staatssekretär. Beginnen möchte ich aber mit einem kurzen Wordrap, um dich auch ein bisschen persönlich kennenzulernen, lieber Xandi. Digitalisierung im öffentlichen Dienst heißt für dich?
Unterstützung der öffentlich Bediensteten bei ihrem Tun.
KI macht dir manchmal Sorgen, weil?
Weil die Veränderung sehr schnell voranschreitet und die Disruption eine sehr, sehr große sein wird.
Und die größte Baustelle im öffentlichen Dienst ist aktuell?
Es gibt sehr viele Baustellen in der Regierung. Im öffentlichen Dienst sehe ich keine große Baustelle, sondern dass wir gemeinsam die Digitalisierung auch gut verbreiten können.
Und wenn du an Österreichs Verwaltung 2030 denkst, siehst du?
Eine moderne, effiziente und digitale Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern dient und die ausgezeichnet ausgebildetes Personal hat.
Sehr ambitioniert. Darüber werden wir noch im Detail sprechen. Als Kind wolltest du eigentlich das werden?
Architekt.
Also kein öffentlich Bediensteter.
Ich wollte zuerst Architekt werden, dann Anwalt und am Ende des Tages bin ich Politiker geworden, obwohl ich das ehrlicherweise nie wollte oder geplant hatte.
Wenn du jetzt abschalten musst von der Politik, wo kannst du das am besten?
Am Tennisplatz.
Und privat findet man dich meistens?
Am Tennisplatz oder, also Urlaub war ich jetzt schon sehr lange nicht, muss ich zugeben, oder mit Freunden in einem Lokal.
Kommen wir ins Thema hinein. Du bist seit über einem Jahr Staatssekretär für Digitalisierung und für den öffentlichen Dienst. Was hat dich in dieser Rolle bisher am meisten überrascht?
Also ich gebe ganz ehrlich zu, wie ich in das Amt gekommen bin, hatte ich nicht ansatzweise die Vorstellung, wie breit aufgestellt der öffentliche Dienst ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Großartiges leisten, ist mir nach und nach dann natürlich bekannt geworden. So ehrlich muss man sein. Und ich glaube, dass der öffentliche Dienst in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern extrem gut aufgestellt ist. Das Funktionieren des Staates ist wirklich tipptopp, das muss man sagen. Natürlich kann man da oder dort Dinge verbessern, das ist ja überall, glaube ich, klar und auch das Ziel und die Ambition. Aber ich glaube, der Vergleich macht sicher und Österreich ist da wirklich gut aufgestellt und das stimmt mich zuversichtlich und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Herausforderungen, auf die wir, glaube ich, eh noch zu sprechen kommen werden.
Aber gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, die Realität im öffentlichen Dienst ist deutlich komplexer und herausfordernder als gedacht?
Naja, man kommt in ein Amt und denkt sich, die Dinge funktionieren oft einfacher, als man denkt, aber es gibt einfach viele Hürden und ich glaube, es ist schon sehr schön zu sehen, dass die öffentlichen Bediensteten sehr genau und vertrauenswürdig arbeiten und es gibt dann oft rechtliche Hürden, die man vielleicht gar nicht so gesehen hat und Probleme, die man vorher nicht so gesehen hat und auf die man dann aufmerksam gemacht wird und die man dann versucht auch gemeinsam zu lösen. Also ich bin schon beeindruckt eigentlich von der Kompetenz der öffentlich Bediensteten, die da mitgebracht werden. Ich arbeite natürlich eng im Bundeskanzleramt mit der öffentlichen Verwaltung hier zusammen und das ist schon, also da wird Leistung groß geschrieben, das ist eine gute Zusammenarbeit und wir versuchen auch intensiv, also das politische Kabinett, wirklich mit dem Haus zusammenzuarbeiten.
Wenn man jetzt mit Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst spricht, dann gibt es in allen Bereichen, wie du vorhin erwähnt hast, große Herausforderungen. Jeder ist anders da aufgestellt. Dabei zieht sich aber wie ein roter Faden der steigende Arbeitsdruck, der Personalmangel und die immer neuen Reformen durch. Gleichzeitig gibt es jetzt die Erwartungshaltung, dass Digitalisierung vieles in Zukunft lösen können soll und dass es einen gewissen Aufbruch und Modernisierung gibt. Worum handelt es sich jetzt in der Digitalisierungsstrategie konkret?
Also ich glaube, wir müssen uns einfach generell den Trend anschauen und damit meine ich vor allem die Demografie. Wir sehen, und das sind einfach die Fakten, dass in den nächsten 13 Jahren 44%, und ich rede jetzt nur von den Bundesbediensteten, in Pension gehen wird. Das heißt, wir haben einfach ein ganz, ganz großes demografisches Thema. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass die Digitalisierung, aber auch die künstliche Intelligenz in ihren technologischen Fortschritten extrem schnell voranschreitet. Und diese Kombination, glaube ich, ist natürlich nicht immer einfach, aber ich glaube, dass die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz die öffentlich Bediensteten unterstützen können wird. Wir dürfen aber auch nicht naiv sein und die ehrlichen Worte sind, natürlich haben wir jetzt extrem viel Pensionsabgänge und auf der anderen Seite arbeiten wir gerade intensiv dran, dass wir quasi die Digitalisierung und die KI in den öffentlichen Dienst bringen. Da wird es aber zeitlich natürlich eine Verlagerung geben. Also wenn man ehrlich ist, braucht man nicht glauben, dass wir morgen KI einsetzen und übermorgen läuft alles effizienter und perfekt. Nein, das ist ein großer Transformationsprozess, dem wir uns, glaube ich, in der Politik und in der Verwaltung einfach stellen müssen. Und da sind, glaube ich, ehrliche Worte immer notwendig. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam hinbekommen werden. Ich möchte nur die Angst nehmen, weil wir da einfach starten und dieses Projekt im Idealfall gemeinsam angehen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Initiativen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Und wo ich aber davon überzeugt bin, dass es insgesamt dazu beiträgt, dass es eine Entlastung langfristig für die öffentlich Bediensteten wird. Das heißt, der Arbeitsdruck im Idealfall nicht steigen wird, sondern man sich um die Dinge kümmern kann, die jetzt nicht immer Bürokratie sind und Verwaltung per se, sondern auch wirklich zum Beispiel zu den Menschen näher wieder kommen kann. Also ich glaube, es ist die Aufgabe hier, nicht die Bürokratie walten zu lassen, sich um die Bürokratie zu kümmern. Das soll zukünftig die Digitalisierung zum Beispiel abdecken.
Viele Bürgerinnen und Bürger haben jetzt das Gefühl, die Politik kündigt große Projekte an und umgesetzt werden müssen sie aber dann unter anderem von den Kolleginnen und Kollegen unter enormen Zeitdruck an den Dienststellen. Was kannst du dieser Skepsis entgegnen?
Ich sitze in der Regierungskoordinierung und verhandle natürlich eigentlich alle Gesetze und Verordnungen immer intensiv mit. Und da muss man schon sagen, also die Belastung und der Arbeitsaufwand ist enorm. Also da rede ich jetzt nicht nur von den politischen Einigungen, aber die Umsetzung ist natürlich dann eine andere und die Politik ist dann schon wieder einen Schritt weiter und kümmert sich um das nächste politische Vorhaben. Aber natürlich bedeutet jedes politische Vorhaben, dass es auch in Recht gegossen werden muss, dass man es kontrollieren muss, dass Legisten dran arbeiten, dass man es in die Verwaltung integrieren muss. Also mir ist zu 100% bewusst, dass es ein extrem hoher Arbeitsaufwand ist. Und auf der anderen Seite plädiere ich schon dafür, dass wir uns intensiv anschauen, wie kann man Gesetze auch wieder simplifizieren und gewisse Themen vereinfachen. Also wenn jetzt ein Außenstehender sich über die Verwaltung aufregt, dann ist das nicht ganz verständlich, weil es wird sich ja an Gesetze gehalten und an Regelungen gehalten, die teilweise zu komplex sind. Das heißt, wir müssen diese Regelungen aufbrechen, damit einerseits weniger Bürokratie und weniger Arbeit für die Verwaltungsbediensteten da ist und für die Menschen auch verständlicher wird. Und ich glaube, da können wir schon deutlich besser und effizienter werden. Und damit ist auch wieder gegeben, dass der Arbeitsdruck und die Arbeitsbelastung sinken würden, wenn gewisse Themen einfacher gehandhabt werden würden.
Und man muss sich vielleicht weniger rechtfertigen dann auch im Arbeitsalltag.
Absolut. Und ich glaube, Österreichs Verwaltung genießt schon ein sehr, sehr hohes Vertrauen von der Bevölkerung. Das ist faktisch. Also ich glaube, da gibt es Umfragen, die ganz klar zeigen, wie hoch das Vertrauen gegenüber der Verwaltung ist, was ja natürlich auch bedeutet, dass wir dieses Vertrauen nicht verspielen dürfen durch überhastete und rasche Entscheidungen oder sogar Fehlentscheidungen. Das heißt, es wird genau sorgsam und sorgfältig gearbeitet. Aber dafür steht auch Österreich, glaube ich, insgesamt in der Verwaltung aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut da.
Du sprichst den IMAS-Vertrauensindex an und auch den von der APA OGM, die sehr gutes Zeugnis immer wieder für den öffentlichen Dienst ausstellen. Wir haben jetzt KI, wir haben Digitalisierung, wir haben geopolitische Krisen, wir haben Sparzwänge. Wie verhindert man, dass die Menschen jetzt, die tagtäglich den Staat am Laufen halten, von all diesen Herausforderungen überwältigt werden?
Also ich würde gar nicht unterscheiden zwischen Menschen, die im öffentlichen Dienst sind und generell Menschen, die nicht im öffentlichen Dienst sind. Ich glaube, wie immer befinden wir uns in herausfordernden Zeiten. Also egal, in welchem Lebensabschnitt man ist immer mit Problemen konfrontiert und die Frage ist, wie löst man sie? Und meine Antwort wäre, aus meiner Sicht geht es nur gemeinsam. Aber auch da ein ehrliches Wort, ja. Also wir haben diesen Effizienzministerrat verabschiedet, der klar vorsieht, dass wir beim Personal weniger Menschen nachbesetzen. Das sind sogenannte natürliche Abgänge. Das heißt, ich glaube, kein öffentlich Bediensteter, keine öffentliche Bedienstete muss sich Sorgen um ihren Job machen. Es wird einfach automatisch über die Dauer einfach weniger nachbesetzt. Und gleichzeitig müssen wir halt schauen, weil was nicht geht, ist weniger Personal, gleichzeitig die Digitalisierung nicht managen und gleichzeitig mehr Verantwortung geben, wird sich irgendwann nicht ausgehen. Das ist mir vollkommen klar. Das heißt, wir schauen gerade, dass wir diese Einsparungen beim Personal durch die Nichtnachbesetzung versuchen durch Digitalisierung und KI abzufedern. Das wird aber nicht eins zu eins gleich gelingen. Darum haben wir auch diesen Pfad definiert bis Ende 27 mit Übergangsfristen und so weiter, damit dieser Übergang ein guter ist. Aber ich bin immer ein Fan davon, dass man auch ehrlich und direkt ist. Und glaube ich, ist absolut möglich, dass wir es gemeinsam hinbekommen, weil die Technologie sich ja auch extrem schnell, extrem gut weiterentwickelt.
Du sprichst von der großen Pensionierungswelle, die bereits im Gang ist. Für unsere Hörerinnen und Hörer eine Zahl: fast jeder zweite Bundesbedienstete wird bis 2040 in Pension gehen. Und die Regierung hat nun angekündigt, nur etwa jeden zweiten Abgang nachzubesetzen. Wie soll das funktionieren?
Ich glaube, das ist wichtig, genau hinzuschauen. Es geht um jeden zweiten Verwaltungsbediensteten. Das ist schon mal eine deutlich kleinere Summe. Also wir reden jetzt zum Beispiel nicht von Polizei, Militär, von Lehrerinnen und Lehrern. Das heißt, es ist jetzt konkret auf den Verwaltungsdienst mal quasi sich konzentriert worden, wenn man so sagen kann. Und wie gesagt, da gibt es einfach aus unserer Sicht schon viel Effizienzpotenzial Richtung Digitalisierung und KI. Ich nenne ein konkretes Beispiel, damit es verständlicher wird. Wir haben vor einigen Wochen diese Initiative Public AI, also quasi öffentliche KI, gestartet, wo wir unter Einbindung der Verwaltung, also mit allen Ministerien, überlegt haben, wie kann man hier gemeinsam Produkte schaffen, die den öffentlichen Bediensteten zur Verfügung gestellt werden können. Und da haben wir das sogenannte GovGPT entwickelt, das jetzt mit Juni, also bereits in Ausrollung ist, schrittweise. Das bedeutet, man hat natürlich gewisse lange Texte, die man dort hochladen kann und zusammenfassen lassen kann. Und wenn ich dann statt 3 Stunden nur noch eine halbe Stunde brauche, um den Text zu kürzen, zusammenzufassen, dann habe ich ja unglaublich viel Potenzial, hier auch so quasi effizienter zu arbeiten und repetitive Arbeit zum Beispiel auszulassen, weil das meine KI macht. Und wenn man sich das auf ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsfälle im öffentlichen Dienst überlegt, dann glaube ich, kann das einfach schon sinnvoll sein, dass die Digitalisierung die öffentlich Bediensteten einfach unterstützt.
Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zur Arbeitserleichterung im Arbeitsalltag. Aber viele Kolleginnen und Kollegen sagen, na, wir brauchen keine neue Software, wir brauchen genug Personal. Hat die Politik manchmal nicht zu sehr den Eindruck, Digitalisierung könnte den Personalmangel ganz einfach kompensieren?
Ich sage nein, aber das Thema ist ein anderes. Also wenn wir uns Österreich anschauen, ist doch die Wahrheit, dass das nicht nur für die Bundesbediensteten gilt, also diese 13 Jahre, 44%, also knapp die Hälfte, sondern das betrifft Gesamtösterreich. So, wir sind ein sozialer Wohlfahrtsstaat, das heißt, eine immer kleiner werdende Gruppe an der jüngeren Generation muss so viel erwirtschaften für eine immer größer werdende Gruppe. Das bedeutet konkret, wie wird sich die Gesundheit in Zukunft ausgehen? Wie wird sich das Steuersystem und so weiter ausgehen? Das heißt, wir haben da einfach eine Tendenz, wo, glaube ich, die Antwort nur sein kann: wir müssen gemeinsam schauen, dass die kleiner werdende Gruppe Hilfsmittel zur Verfügung gestellt bekommt, um effizienter zu arbeiten. Das heißt, ich würde es nicht nur auf den öffentlichen Dienst jetzt per se anwenden, sondern wir haben hier einfach, wenn man so möchte, ein demografisches Gesamtproblem. Und wie gesagt, also ich glaube, dass die KI da schon relativ viel langfristig abfedern wird können. Warum langfristig? Diese Integration von KI in den öffentlichen Dienst funktioniert ja nicht eins zu eins, dass ich ein Produkt nehme und den öffentlichen Dienst gebe, sondern das muss getestet werden. Das braucht hohe Datensicherheit. Das braucht einfach auch ein Vertrauen. Plus natürlich auch die Ausbildung der öffentlich Bediensteten. Also wir müssen ja natürlich auch schauen, dass wir die jüngere Generation schulen, dass wir alle mitnehmen. Also das ist ein Transformationsprozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein wird. Ich glaube, das Motto, höre niemals auf zu lernen, ist, glaube ich, in dem Zusammenhang sicher einer, der wahrscheinlich sehr, sehr zutreffend sein wird.
Man hört das Wort Effizienzsteigerung sehr häufig aus der Politik und man kann da rein interpretieren, dass es hier Versuche gibt, den öffentlichen Dienst sowie in der Privatwirtschaft die staatlichen Dienstleistungen einfach wie ein Unternehmen zu verschlanken. Aber gerade in sensiblen Bereichen, ich denke da an Verwaltung, an Gesundheit, an Bildung oder Sicherheit, wo zieht man hier die Grenze?
Also wie gesagt, ich glaube, dass die Demografie so ist, wie sie ist und damit werden wir diesen Trend gar nicht umkehren können. Das sind einfach, glaube ich, die Fakten, wie sie einfach am Tisch liegen. Die Wertigkeit des Staates sind aber schon, im Besonderen in Österreich, dass es extrem gut funktioniert. Man sagt immer so, das Rückgrat des Staates. Also ich am Anfang irgendwie in der Form gar nicht so vor Augen gehabt. Aber wenn wir uns alle Bereiche ansehen, dann ist es einfach unglaublich, wie gut unser Staat funktioniert. Also in allen Bereichen sehen wir die Sicherheit, die Polizei, die auf den Straßen ist, die Pflegerinnen und Pfleger machen einen hervorragenden Job. Das müssen wir natürlich aufrechterhalten. Aber gleichzeitig gibt es schon Möglichkeiten, durch Digitalisierung etwas abzudecken. Also ein konkretes Beispiel, Drohnen bei der Grenzsicherung, ja, oder KI-Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler. Also da gibt es, glaube ich, hunderte Beispiele, wie wir schon das so verwenden können, dass einfach das Personal auch entlastet werden wird. Aber die Demografie ist unaufhaltbar. Das ist, glaube ich, einfach die bittere oder es ist einfach die Realität.
Ich möchte noch über das Thema ID Austria sprechen. Die Politik spricht ja gerne von einfacheren Behördenwegen. Aber bis 2029 soll ja möglichst jede und jeder ID Austria nutzen. Ich selbst habe gerade die Neuregistrierung durchgeführt, noch zeitgerecht. Und ist das jetzt aber ein realistisches Ziel bis 2029?
Ich glaube ja, 2029 ist noch eine lange Zeit und die Vision ist auch da bei der ID Austria sehr, sehr klar. Also da ist mein Zugang, wie soll die öffentliche Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auftreten? Und mein Zugang ist, dass die öffentliche Verwaltung für den Staat, für die Österreicherinnen und Österreicher zur Verfügung steht und da ist. Und darum haben wir gesagt, wir machen eine Service-Tour. Und das war, finde ich, ein konkretes Beispiel, wie gut die Verwaltung funktioniert. Wir haben da sehr spontan gesagt, wir werden eine Service-Tour machen durch ganz Österreich mit 220 Stops. Das Amt kommt zu den Menschen und nicht umgekehrt. Und das hat extrem gut funktioniert. Es ist ein wahrer Boom ausgelöst worden, dem wir am Ende des Tages der Verwaltung zu danken haben, weil die es möglich gemacht hat, mit mir durch ganz Österreich gewesen zu sein. Wir haben gesehen, über 600.000 Neuanmeldungen, weil wir das Produkt zu den Bürgerinnen und Bürgern gebracht haben und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist moderne öffentliche Verwaltung, für die Bürger da zu sein. Und die Vision bis 2029 ist klar. Wir wollen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin die ID Austria hat und darüber hinaus einen digitalen Assistenten zur Verfügung gestellt bekommt, einen sogenannten Chatbot, wo der Bürger, die Bürgerin seinen Sachverhalt mit dem Staat sehr einfach abwickeln kann. Aus Bürgersicht gesprochen, ich glaube, dem Bürger, der Bürgerin ist relativ egal, ist der Bund, das Land, die Gemeinde verantwortlich und wohin muss ich gehen. Wenn ich einen digitalen Assistenten habe, der mir diesen Sachverhalt löst, dann glaube ich, ist viel gewonnen. Einerseits für den Bürger, für die Bürgerin, aber auch andererseits auf der anderen Seite natürlich die Digitalisierungs- und KI-Instrumente der Verwaltung, die dann miteinander das abwickeln können. Das heißt, das wäre noch einmal eine Zeitersparnis, auch für die öffentliche Verwaltung.
Was heißt das jetzt für all jene, die sich nicht als Digital Native sehen, also sprich, die bewusst analog bleiben wollen?
Also es wird niemals einen Zwang geben. Das ist uns immer ganz wichtig zu betonen. Wir haben jetzt auch im Budget 20 Millionen Euro aufgebracht, zur Verfügung gestellt für analoges Leben. Es gibt immer einen Teil der Menschen, die Digitalisierung nicht möchte oder einfach nicht mehr mit kann. Für die werden wir immer die analogen Wege auch offen halten. Das ist vollkommen klar. Aber für diejenigen, die Digitalisierung lernen wollen oder sich damit beschäftigen wollen oder es als vereinfacht empfinden, für die werden wir diese Wege auch öffnen. Und ich glaube, ein zentraler Teil ist sogenannte digitale Kompetenzoffensive, wo wir jeden Bürger, jede Bürgerin mitnehmen. Wir bieten da 6.000 Gratis-Workshops in ganz Österreich an, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, von Anfänger bis Fortgeschritten, kann sich dort jeder eintragen, kann jeder teilnehmen. Da gibt es die Homepage digitalaustria.gv.at, da kann man sich den Workshop raussuchen, wenn man interessiert ist, und auch teilnehmen, weil wir die Menschen da mitnehmen wollen. Keiner wird geboren und wächst mit KI oder mit Digitalisierung auf, sondern natürlich ist es ein Lernprozess, ein Transformationsprozess. Und ja, jeden, den es interessiert, den können wir nur ermutigen, hier mitzumachen.
Naja, damit Digitalisierung funktioniert, braucht es auf jeden Fall Zeit, Schulung und digitale Kompetenzen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du hier ansprichst. Laut aktuellen Studien wissen aber rund 3/4 der Bevölkerung wenig bis gar nichts über künstliche Intelligenz. Wie groß ist dieses Wissensproblem innerhalb der Verwaltung selbst aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass sich da auch zwischen Bevölkerung und öffentlichen Dienst wahrscheinlich jetzt wenig unterscheiden lässt, würde ich mal meinen. Aber wir arbeiten gemeinsam auch jetzt mit der Verwaltungsakademie des Bundes daran, diese KI-Ausbildung in diesen Schulungsprozess mit aufzunehmen. Ich predige schon immer für jeden und für jede, beschäftigen sich mit dem Thema künstliche Intelligenz, weil ich glaube, es ist einfach die größte Veränderung, die größte Disruption unsere Generation wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, viel größer als die Erfindung des Autos oder viel größer als die Erfindung des Internets. Darum, glaube ich, ist es extrem relevant, dass sich jeder und jede Einzelne damit beschäftigt. Und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe als Staatssekretär für Digitalisierung und KI ist es quasi, die Menschen hier auch auf diese Reise mitzunehmen, die Chancen hervorzustreichen und gleichzeitig natürlich die Risiken, die es definitiv gibt, auch zu managen. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen. Und diesen Weg werden wir aus meiner Sicht auch kontinuierlich weiter fortführen.
Ich habe im Vorfeld Artikel zu unserem Goethecast recherchiert, und zwar 43.000 Menschen haben bereits an diesen Workshops der digitalen Kompetenzoffensive teilgenommen, also eine enorme Zahl. Wie misst man jetzt, ob die Kompetenzen aber auch später im Arbeitsalltag eingesetzt werden?
Es gibt die diversesten messbaren Statistiken der Europäischen Kommission. Das nennt man sogenannte digitale Grundkenntnisse. Da reden wir jetzt noch nicht von KI, sondern von digitalen Grundkenntnissen. Also das fängt an, wie drehe ich mein Handy auf und wie gehe ich in den Flugmodus und wie schreibe ich E-Mails und so weiter. Das sind wir bei den Basics unter Anführungszeichen. Aber egal, auf welchem Niveau man ist, ist vollkommen egal. Es gibt für jede Stufe an Fortschritt unsere Angebote. Ich glaube, wie gesagt, wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Aber in dieser Studie oder in dieser Messung der Europäischen Kommission ist Österreich deutlich über dem EU-Schnitt, was die digitalen Kenntnisse betrifft. Das ist sehr positiv. Wir sind da bei knapp 70%. Der Durchschnitt der Europäischen Union ist bei 63%. Unser Ziel ist es natürlich, da auf weit über 90% zu kommen, auch bis 2030. Das heißt, auch da ist das Ziel, ganz vorne mit dabei zu sein. Warum? Die beste Technologie, also in dem Fall KI, bringt ja nichts, wenn man nicht versteht, wie man sie anwendet, wie man sie nutzen kann. Das heißt, die Bildung ist für uns so ein bisschen das Fundament von allem, und darum werden wir auch extremen Fokus auf die Verwaltungsakademie legen, also die Verwaltungsakademie des Bundes, um hier Schulungen anzubieten im KI-Bereich, um zu zeigen, es gibt KI-Anwendungen, die man verwenden kann, und so wollen wir in die Breite kommen.
Du hast vorhin schon geschildert, es wird Softwares geben, die jetzt schon in der Verwaltung teilweise im Juni eingesetzt werden diesen Jahres. Aber was wird sich konkret noch für Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändern?
Also es gibt ganz viele Ideen schon. Diese Initiative Public AI ist der Startschuss, und wir werden hier Schritt für Schritt hunderte Anwendungsfälle auch über Public AI den öffentlichen Bediensteten zur Verfügung stellen. Ich stelle mir so vor, dass man eine Plattform hat mit unterschiedlichen Anwendungsfällen, mit unterschiedlichen Apps, so kann man sich das ungefähr vorstellen, und dass je nach Ressortzuständigkeit, je nach Thematik der Verwaltungsbedienstete, die Verwaltungsbedienstete auf den jeweiligen Anwendungsfall zugreifen wird können. Konkret GovGPT ist ein konkretes Beispiel, da geht es um die Zusammenfassung von Dokumenten, von Bescheiden etc. Da gibt es noch ganz viele andere Ideen, zum Beispiel viele verwenden auch den ELAG, den elektronischen Akt, der wird zum ELAG, also zum intelligenten Akt, mit dem man chatten kann, dem man Aufgaben geben kann und die er dann erledigt. Oder was mir sehr stark auch vorschwebt, ist ein Transkriptionstool. Also ich denke, ein konkretes Beispiel auch, und da ist zum Beispiel das Bundesministerium für Inneres schon dran, und es gibt auch schon Formen davon, aber dass man sich vorstellt, zum Beispiel bei einer Zeugeneinvernahme, dass man nicht alles händisch abtippen muss, sondern in einem gesicherten Umfeld diese Transkription hat, weil da spart sich dann auch der Polizist, die Polizistin wieder Minuten bis Stunden an Abtippen des Zeugenprotokolls. Ja. Und wenn man sich das vorstellt für andere Bereiche, für vielleicht die Zusammenfassung von Sitzungen, wo man dann die Abteilungsleiter zugeordnet bekommt, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wo man sich viel bürokratische Arbeit ersparen wird können.
Und auch im Sinne von Barrierefreiheit ist Transkription natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der Einbindung von behinderten oder beeinträchtigten Menschen im öffentlichen Dienst. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Wie schaut es jetzt aus, wenn ich an GovGPT und an die Public AI-Initiative denke? Wie stellt man sicher, dass jetzt nicht sensible Daten irgendwo außerhalb landen?
Das ist, glaube ich, der zentralste Punkt, den du jetzt ansprichst. Alle Produkte, die wir zur Verfügung stellen, sind so gebaut, dass sie zu 100% erstens datenschutzkonform und rechtssicher anzuwenden sind. Das ist ja natürlich die Schwierigkeit der Transformation von KI von außen in den öffentlichen Dienst, weil sonst könnten wir einfach sagen, bitte verwenden Sie ChatGPT. Meine Bitte ist, verwenden Sie ChatGPT oder andere Produkte nicht. GovGPT, das wir da gebaut haben, stellt genau sicher, dass es ein europäisches oder österreichisches souveränes Modell ist, dass die Daten so gesichert sind, dass sie innerhalb der Verwaltung bleiben. Und das ist, glaube ich, der wirkliche Vorteil, den man hat. Wenn man hier etwas verwendet, dann befindet man sich in der Rechtskonformität. Und das war uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil, wie ich anfangs gesagt habe, es um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger geht. Und das ist das höchste Gut. Das dürfen wir niemals quasi außer Acht lassen. Und darum machen wir die Transformation definitiv, aber nicht auf Hauruck, sondern Schritt für Schritt und so, dass wir das Vertrauen weiterhin sichern können.
Man muss ja oft sehr schwierige Entscheidungen treffen im Arbeitsalltag. Kann mir das GovGPT dann in Zukunft abnehmen oder wer trifft dann die Entscheidungen?
Auch das ist ein extrem wichtiger Punkt. KI wird immer unterstützend sein, aber wir haben das Prinzip Human in the Loop, Human in Control. Das heißt, die Letztverantwortung, die Entscheidung wird immer beim Menschen liegen. Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr zentral für die öffentliche Verwaltung, weil sie natürlich auch im Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern immer menschlich und empathisch bleiben muss. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir diesen Fokus haben, dass der Mensch die letzte Entscheidung tragen wird. Die KI kann als Assistenz unterstützend wirken, aber die letzte Entscheidung wird beim öffentlichen Dienst bei den Menschen bleiben.
Jetzt ist es so, dass die ganz großen Softwares meistens nicht aus Europa stammen. Und kritisch gefragt, besteht nicht die Gefahr, dass der Staat bei KI-Projekten abhängig wird, unter anderem eben von diesen ausländischen Tools, von den ausländischen Instrumenten wie Tech-Konzernen von Microsoft?
Wir haben im März, als ich ins Amt gekommen bin, die Europäische Initiative Digitale Souveränität aus Österreich heraus vorangetrieben. Das war aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Erfolg, weil alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union die österreichische Initiative nicht nur unterstützt, sondern auch unterschrieben haben. Das war ein Prozess, der am 18.11. letzten Jahres auch abgeschlossen wurde. Da durfte ich mit Macron und Merz die letzten Unterschriften setzen. Also wirklich ein großer Erfolg für Österreich. Und das beschreibt genau das, was du jetzt in deiner Frage formuliert hast, nämlich wie schaffen wir es als Europa, unabhängiger von den großen Tech-Plattformen zu werden. Da muss man ehrlich sein, wir sind sehr abhängig, wir müssen schrittweise die Abhängigkeit reduzieren. Für all die Produkte, die wir jetzt für den öffentlichen Dienst bauen, haben wir über das Bundesrechenzentrum eine unabhängige, eine souveräne Infrastruktur aufgebaut mit europäischen Modellen oder sogar österreichischen Modellen. Das heißt, wir sind da nicht abhängig in dem Bereich, weil der Staat muss immer in seinem Tun möglichst unabhängig bleiben. Ich sage möglichst unabhängig bleiben, weil natürlich verwenden wir zum Beispiel auch Microsoft-Produkte, ist ja irgendwie klar, aber auch das ist eine Abhängigkeit. Aber wir versuchen hier diversifiziert Modelle und Produkte zu nutzen, die per se nicht von den großen Tech-Plattformen abhängig sind. Und das, glaube ich, haben wir in der ursprünglichen Konzeption so mitgedacht und darum werden wir das weiter ausrollen. Und selbst wenn eine Plattform ein Modell abdrehen sollte, wie das jetzt am Wochenende der Fall war, da hat Anthropic, also einer der größten KI-Entwickler, ein Modell abgeschalten, weil es die Anweisung der US-Regierung war und auf einmal war auf der ganzen Welt dieses Modell nicht mehr verfügbar. Das zeigt ein Stück weit schon, wie vulnerabel und gefährlich das ist, wenn man sich in eine komplette Abhängigkeit begibt.
Jetzt stellt sich die Frage, es gibt viele Reformen, ihr habt viele Lösungsvorschläge in der Bundesregierung erarbeitet. Aber wie viel Mitspracherecht haben die Kolleginnen und Kollegen bei diesen Reformen? Wie schaut es aus mit der Einbindung der Sozialpartner?
Also ich kann jetzt nicht für meine Kolleginnen und Kollegen in der Regierung sprechen. Ich kann nur sagen, dass uns die Sozialpartnerschaft sehr, sehr wichtig ist und ich da auch immer in sehr, sehr enger Einbindung mit der Gewerkschaft öffentlichen Dienstes zusammenarbeite, weil das Motto ist gemeinsam gestalten aus meiner Sicht. Der Weg wird definitiv auch so weitergegangen. Wir sind da immer in engen Austausch, um auch die Meinungen zu hören. Also so quasi, man kommt als Politik von außen dazu. In der Politik ändern sich sehr schnell Dinge, aber was die Konstante ist, sind die öffentlich Bediensteten. Und die wissen, haben ganz oft ein sehr, sehr intensives, starkes Fachwissen, wo es absurd wäre, nicht auf dieses Fachwissen zurückzugreifen. Und insofern ist das eine sehr, sehr enge Einbindung auch immer mit den Sozialpartnern.
Ich möchte noch kurz zurück zum internationalen Kontext kommen, denn man hat oft das Gefühl, dass wir in Österreich, China und den USA hinterherhinken. Welche Konzepte gibt es da, dass wir in Europa Vorreiter werden?
In welchem Bereich meinst du jetzt?
Digitalisierung, künstliche Intelligenz, öffentlicher Dienst.
Ich würde jetzt mal sagen, der öffentliche Dienst, wie in Österreich die letzten Jahrzehnte gelebt wurde, war sehr, sehr gut. Und jetzt ist einfach die Frage, wie schaffen wir die Transformation, die Innovation auch in den öffentlichen Dienst zu bringen. Und diese Initiativen, die wir da gestartet haben, da sind wir schon bei den schnellsten Staaten in Europa dabei, weltweit wahrscheinlich nicht. Also von China kann ich jetzt irgendwie nicht reden, weil die ein anderes Modell des Zusammenlebens prinzipiell haben. Ja, also da gibt es ein Social Scoring, da sind alle 100 Meter Überwachungskameras, das wollen wir ja nicht. Wir leben in einer Demokratie, wir leben in einer öffentlichen Verwaltung, so wie sie über Jahrzehnte gebaut wurde, und das ist auch gut so. Und auch in den USA ist es, glaube ich, komplett anders. Ich hatte das Vergnügen, im Jänner in den USA zu sein, habe mich auch mit der Verwaltung ausgetauscht und habe sie gefragt, wie sie das angehen. Und sie haben mir gesagt, sie bauen den Flieger im Fliegen, also sie probieren halt einfach. Wir machen das nicht ganz unähnlich jetzt mit den diversesten Anwendungsfällen. Wir haben ja auch kleine Labore, wo wir die Produkte austesten und wir probieren halt einfach mal, aber immer im geschützten Rahmen mit hohem Vertrauen. Das heißt, ich glaube, wir sind da, was die Digitalisierung und der Einsatz von Digitalisierung betrifft, jetzt in einer guten Position, wenn wir diese Dinge und Projekte, die wir uns vorgenommen haben, auch die nächsten Jahre bis 29 wirklich durchziehen. Ich kann nur sagen, ich bin zu 110% motiviert, dass wir das hinbekommen. Und letzter Satz, ich glaube, wir müssen auch aufpassen, nicht immer auf die anderen zu schauen und zu denken, dort ist alles so großartig. Ich sage jetzt nur runtergebrochen, Österreich ist das 15. reichste Land der Welt, das 3. sicherste Land der Welt. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs und ich persönlich finde, es gibt wahrscheinlich kein schöneres Land, in dem ich lieber leben würde als in Österreich, mit dem Zusatz, dass es viele Dinge gibt, die man natürlich ändern muss. Also man muss die Reformen angehen, man muss die Reformen umsetzen, das ist ja vollkommen klar. Aber wir tun immer so, als wäre in Österreich alles furchtbar und woanders ist es immer besser. Nein, ist es nicht. Würde ich lieber in Estland wohnen? Nein. Also so quasi ist ein Vorbild in der Digitalisierung, ja? 99% sind digitalisiert, aber Österreich wird jetzt auch im Index, da gibt es auch einen Digitalisierungsindex, wieder 2 Plätze gut machen wahrscheinlich. Das heißt, die Tendenz, wohin Österreich sich entwickelt im Bereich der Digitalisierung, ist vorwärts, ist rauf und das ist, finde ich, gut.
Also ich höre da sehr viel Optimismus und Euphorie heraus. Ein weiteres Projekt, das jetzt angekündigt wurde, betrifft Social Media, dass mehr Schutz für jüngere Menschen geplant ist. Was sind da die konkreten Pläne aktuell?
Also wir haben uns als Bundesregierung darauf verständigt, dass wir ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren etablieren. Da muss ich mal zuerst sagen, warum. Wir sehen einfach extrem starke Abhängigkeiten im Social-Media-Bereich, eben von Kindern und Jugendlichen. Teilweise verbringen sie 7-8 Stunden am Tag auf Social Media. Das macht natürlich was mit dem Gehirn. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, Radikalisierung nimmt zu. Das heißt, wir müssen einfach aufpassen, dass hier eine Generation nicht komplett abgeschnitten wird, weil es so negative Folgen gibt, die wir jetzt noch gar nicht sehen können. Und weltweit, Australien hat das vorgezeigt, europäische Staaten folgen jetzt Österreich, also das 2. Land in der Europäischen Union nach Frankreich, das sich politisch darauf committet hat, also eben dieses Social-Media-Verbot zu etablieren. Und ich glaube auch, dass es in Amerika irgendwann in die Richtung gehen wird. Und die politische Frage ist, schaffen wir es als Staaten, als Regierungen, uns gegen die großen Plattformen durchzusetzen, die natürlich eine extreme finanzielle Macht haben, einen extremen Einfluss haben, plus natürlich auch eine extreme Reichweite haben. Also Facebook und Instagram erreichen 3 Milliarden Menschen pro Monat und jeder kriegt seine persönliche Nachricht ausgespielt oder seinen persönlichen Newsletter, wenn man so möchte, tagtäglich 7 Stunden am Tag. Und negative Nachrichten verbreiten sich oft besser als gute. Das heißt, ich bin mir wohl nicht sicher, inwiefern das demokratieförderlich ist am Ende des Tages. Aber es ist nicht nur quasi Verbot für die Jugendlichen, sondern auch quasi Befähigung. Und das heißt, wir schauen, dass wir Medienkompetenz in die Schule bringen. Wie erkenne ich richtige Informationen von Desinformation und, und. Aber ich glaube, diesem gesellschaftlichen Wandel oder dieser gesellschaftlichen Problematik von Social Media müssen wir uns stellen. Und bei Kinder- und Jugendschutz glaube ich, dass mir jede Mutter, jeder Vater, jede Oma, jeder Opa, glaube ich, beipflichten wird können.
Und wie lange müssen Sie alle auf die Umsetzung warten?
Wir werden jetzt noch im Juni quasi das Gesetz in Begutachtung schicken und wir werden mit 1.1. sehr wahrscheinlich ein wirksames Verbot haben, rechtlich abgesichert. Technisch werden wir die Möglichkeiten schaffen, das wird das erste Quartal 27 werden. Ich hoffe noch immer, dass die Europäische Union hier einheitlich vorgeht, nur wir warten nicht mehr auf die Europäische Union, das haben wir schon zu oft, zu lange auf gewisse Vorhaben gewartet.
Also zwischen Digitalisierung, Personalmangel und künstlicher Intelligenz steht der öffentliche Dienst wahrscheinlich vor einer der größten Herausforderungen und Transformationen seit Jahrzehnten. Und entscheidend wird sein, ob bei dieser Transformation gemeinsam mit den Beschäftigten eine Reform gelingt. Und zwar nicht über die Köpfe hinweg, sondern auch unter Einbindung der Personalvertreterinnen und Personalvertreter, unter Einbindung der Sozialpartnerschaft. Wenn du jetzt 10 Jahre nach vorne blickst, wie sieht der Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst für dich im Optimalfall aus? Auch wenn man das so pauschal sagen kann, also über die Bereiche.
Pauschal ist immer extrem schwer zu sagen, aber ich glaube, und da sind wir im öffentlichen Dienst schon sehr gut, aber ich glaube, ein moderner Arbeitgeber mit den klügsten und besten Köpfen, wo die Menschen sagen, ich würde gern und ich arbeite gerne im öffentlichen Dienst, ich glaube, darum geht es am Ende des Tages, weil wenn man etwas gerne macht, dann macht man es auch gut und dass wir weiterhin so attraktiv bleiben. Das ist natürlich bei all den Herausforderungen nicht immer einfach, aber wie gesagt, dadurch, dass wir Digitalisierung reinbringen, künstliche Intelligenz, werden wir weiter wachsen und besser werden und ich glaube, das muss das große Ziel sein.
Und eine Abschlussfrage noch an dich persönlich. Werden die Reden jetzt schon von GovGPT geschrieben oder kommen die noch von dir selbst?
Es ist ehrlich gesagt eine Mischung. Also ich hole mir schon Inspiration von KI, so ehrlich muss man sein. Also es wäre absurd, wenn ich sagen würde, nein, ich arbeite nicht mit KI und predige die ganze Zeit KI. Also wir verwenden schon im Team auch KI, um gewisse Dinge zu challengen, um uns neue Ideen zu holen. Aber die Grundidee, die Grundkonzeption kommt schon von uns und dann hilft uns natürlich bei gewissen Formulierungen die KI und so weiter. Das heißt, wir verwenden schon sehr aktiv auch KI.
Vielen Dank, Alexander Pröll, dass du heute bei uns hier im Studio warst.
Danke vielmals für die Einladung.
Das war Staatssekretär Alexander Pröll heute bei uns im Goethcast. Du hast Feedback zu unserer heutigen Podcast-Episode? Dann schreibe uns in den sozialen Medien auf Facebook, Instagram oder abonniere unseren WhatsApp-Infodienst. Außerdem gibt es unsere Radio Goethe-App, wo wir auch weitere Podcasts zur Verfügung stellen. Mein Name ist Anja-Therese Salomon und ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Goethcast.
Immer up to date mit dem Goethcast. Mehr Infos zur Gewerkschaft öffentlicher Dienst auf goe.at.